21. September 2006 fand im Rahmen des ersten Nordhessischen Wissensmanagement-Forums ein Interview mit Herrn Professor Dr. Günter Koch statt. Herr Professor Dr. Günter Koch von der Donau-Universität Wien und Generalsekretär des New Club of Paris verdeutlicht in diesem Interview die Bedeutung von Wissen als Hebel für die regionale Entwicklung. Er definiert, dass Wissen als gemeinschaftliches Gut für alle Menschen zugänglich sein muss, um den Weg in die Wissensgesellschaft erfolgreich beschreiten zu können. Dieser Mitschnitt wird inhaltlich nicht kommentiert, sondern dokumentiert den Verlauf des Vortrages. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Herr Professor Koch, Sie werden heute vor IHK-Mitgliedern in Kassel zum Thema Wissensmanagement sprechen und dabei die Chancen einer Zusammenarbeit nordhessischer Unternehmen erläutern. Wissen gilt als ein oder vielleicht als die einzige Ressource, die sich durch Teilen vermehrt. Wie wichtig halten Sie Netzwerke?
Sie haben durch die These, dass Wissen sich durch Teilen vermehrt, eigentlich schon selbst die Antwort in die Frage reingesteckt. Wenn man versucht zu begreifen, was Wissen ist, dann werden Sie feststellen, je nachdem, mit wem Sie sprechen, dass Sie höchst unterschiedliche und zum Teil auch widersprüchliche Definitionen bekommen. Das liegt daran, dass das klassische Verständnis von Wissen ist, dass es sehr stark an eine einzelne Person sich bindet. Also was hat der Einzelne im Kopf? Und wenn Sie aber in die Definition des Wissens hineintauchen, dann stellen Sie fest, dass also Wissen nicht eine Frage ist, die jemand mit sich selbst ausmacht, sondern das Wissen ist ein Prozess. Es ist also nicht, man sagt das so schön, es ist nicht ein Substantiv, sondern es ist ein Verb. Und das heißt im Klartext, Wissen artikuliert sich in Prozessen. Und Prozesse heißt sowohl Lernprozessen, das heißt das Aufnehmen, aber auch der Weiterentwicklung. Und das heißt im Klartext, Sie können ja nur Prozesse gestalten, wenn Sie interagieren mit anderen. Also schon auf der personalen Ebene ist Wissen per se ein Prozess, der entsteht. Und das heißt aber im Klartext, auf der größeren Ebene einer Wirtschaftsregion oder eines wirtschaftlichen Geschehens, dass naturgemäß Netzwerke entstehen zwischen Wissensträgern, ob Personen oder Organisationen, ist jetzt immer nicht so wichtig.
Wenn ein Wirtschaftsunternehmen nun sein Wissen oder sein intellektuelles Kapital mit anderen dann teilt, zu seinem eigenen Nutzen sicherlich auch, muss es nicht auch nachfolgend unter Umständen dann Wettbewerbsnachteile für sich selbst befürchten?
Es wird schon so sein, wie Sie sagen. Es ist ja immer sehr ambivalent, die Frage, ob ein Unternehmen sozusagen das, was es weiß, für sich behält, sprich also wirtschaftlich verwertbar macht, in Form zum Beispiel auch eines Schutzes intellektuellen Kapitals, Beispiele Patentierungen oder andere Formen von Schutz, also intellektuellen Schutzmaßnahmen. Und die andere Seite ist natürlich die wir eben diskutiert haben, dass ein Fortschritt im Sinne des eigenen Wissensaufbaus ja nur stattfinden kann, wenn man über die Grenzen des Unternehmens hinaus mit anderen Wissen teilt, was Sie ja auch hier in Ihrer Frage versteckt haben. Und ich glaube, die Unternehmen haben zum Teil schon gelernt, und wenn nicht, dann sind sie dabei zu lernen, wie diese Differenzierung zwischen dem, was man für sich behält, zumindest mal zeitlich für eine gewisse Zeit, auch zum eigenen Nutzen, und dem, was man also über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus anderen mitteilt, dass man also das gut differenziert. Die Unternehmen wissen auch sehr wohl, dass nur im Austausch, Erfahrungsaustausch, Wissensaustausch untereinander, sie wechselseitig sich den notwendigen Antrieb im Sinne von Benchmarks oder, wenn Sie so wollen, sportlichen Vergleichen vorwärts bringen können. Neben den Unternehmen gibt es natürlich die nicht unternehmerischen oder gemeinnützigen Einrichtungen, wie zum Beispiel Universitäten, die natürlich per Definition, zumindest historisch, in der Situation sind, dass sie Wissen frei und öffentlich verfügbar machen, mit Ausnahmen natürlich dort, wo Unternehmen in Vertragsverhältnissen, wo Universitäten in Vertragsverhältnissen zu Unternehmen stehen, wo sie auch gewisse Schutzvorkehrungen treffen müssen, um Wissen nicht zu früh an den Markt zu bringen.
Lässt sich denn erfolgreiches Wissensmanagement wirtschaftlich überhaupt messen?
Da gibt es zwei Dimensionen. Das eine ist, die habe ich schon im Vorgespräch angedeutet, die Frage nämlich, ob das, was ein Unternehmen ausmacht, also wenn Sie so wollen, das, was sich als Kapital in letzter Konsequenz auch materiell darstellt, ob das nur besteht aus dem, was in den Büchern steht, also was Sie normal bilanzieren können, Das sind üblicherweise alle die Wirtschaftsgüter, die sie entweder anschaffen, die sie als Rohmaterial veredeln etc. Also sie können, das ist ja heute bis zu einer Perfektionierung getrieben, wo sie sagen können, alles was materiell ist, ist in den Unternehmen wirtschaftlich gemessen und deren Mehrwertentwicklung wird auch gemessen. Also Produktionsprozess, die Veredelung von Material bis hin zum fertigen Produkt. Und man weiß, und das ist auch von den Wirtschaftstheorien her unterfüttert, dass mindestens ebenso viel an Wertschöpfung in den sogenannten intellektuellen oder Wissensprozessen versteckt ist, die aber nicht in den Büchern drinstehen. Das lässt man, kann man prinzipiell aussagen. Da gibt es auch durchaus Messverfahren in der Wirtschaftstheorie, die belegen, dass das wirklich so ist. Die zweite Frage geht etwas ins Konkretere, oder die zweite Aspekt geht ins Konkretere, Wissensmanagement. Bringt das was? Das ist ja eigentlich Ihre Frage. Also man kann relativ locker sagen, dass wenn Sie Wissen Einzelner, abgegrenzt, also partikular praktizieren, kombinieren können mit Wissen anderer, dass das natürlich einen unmittelbaren Vorteil, auch einen Kostenvorteil bzw. einen Produktivitätsvorteil bringt. Klassisches Beispiel in einer größeren Organisation, wo Sie verschiedene Vertriebsteile haben, zum Beispiel die einen den gleichen Kunden bedienen wie die andere Abteilung, oftmals nichts voneinander wissen, der Kunden Kontaktprozess respektive Kundenkommunikationsprozess wesentlich erleichtert werden kann, wenn ein Austausch des Wissens über diesen Kunden vorher stattfände, also zwei Abteilungen sozusagen ihr Wissen teilen über einen Kunden, sodass der zweite, der den Kunden auch von seiner Seite her anspricht, schon ein erhebliches Vorwissen hat, wesentlich kürzere Prozesse abwickeln kann, möglicherweise wesentlich effektiver dann auch in der Außenkommunikation mit diesem Kunden arbeiten kann. Das sind typische Beispiele, da gibt es viele Beispiele dieser Art.
Sind denn eine bestimmte Unternehmenskultur oder eine besondere Personalpolitik oder spezielle innerbetriebliche Strukturen zwingend notwendig für effektives Wissensmanagement?
Also Sie beginnen ja mit dem Begriff Kultur und ich glaube, es gibt tatsächlich so etwas wie eine Kultur, die eine freundliche Situation schafft, um Wissensmanagement grundsätzlich zu ermöglichen. Im klassischen Sinne beginnt es damit, dass die oberste Führung, also im Regelfalle bei KMU-Unternehmen ist das der Geschäftsführer, auch eine gewisse Affinität, eine gewisse Bereitschaft haben muss, dass diese Prozesse stattfinden. Also man kann sehr vereinfacht sagen, mit der Unterstützung der Vorgesetzten und im Regelfalle des Geschäftsführers steht und fällt das ganze Wissensmanagement in den Unternehmen. Also wenn der nicht oder die nicht willens ist, das zu unterstützen, dann sind fast alle in der betrieblichen Maßnahmen in dem Sinne zum Scheitern verurteilt, dass sie zwar dennoch stattfinden, aber sie werden relativ geringe Effekte erzeugen. Dies vorausgesetzt ist natürlich schon so, dass man sowas wie ein ausdrückliches Wissen, ein explizites Wissen davon haben muss, dass die Dinge, die wir jetzt diskutieren, als Prozesse stattfinden und dass, indem man sie artikulieren und darstellen kann, man sie auch sozusagen anfassen kann, jetzt begrifflich anfassen kann. Und damit sind wir bei der Frage der Methodik des Wissensmanagements. Wenn ich dann mal grundsätzlich feststelle, es gibt sowas wie Wissen, es gibt sowas wie Know-how, ich kann es beschreiben und ich kann damit umgehen, so wie ich eigentlich auch mit materiellen Dingen umgehe, dann bin ich in der Situation, Managementverfahren einzuführen, ob das jetzt im Bereich der Innovationsgenerierung ist, ob das Kreativitätstechniken sind, ob das Verfahren sind, wo die Leute dann mehr und besser miteinander kommunizieren, ob das IT-technische Möglichkeiten sind, wo ich dann über sogenannte Groupware-Software versuche, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen miteinander sprechen zu lassen. Das sind dann Technikalitäten, technische Ausführungsdetails, die man dann von Betrieb zu Betrieb adäquat sich aussuchen muss.
Ist denn die Einführung eines funktionierenden Wissensmanagements automatisch mit Kosten verbunden?
Also das ist auch eine sehr gute Frage, weil man sie eigentlich mit Ja und mit Nein beantworten kann. In einer Kultur, wo Wissensmanagement per se sozusagen zugelassen wird, ist meine persönliche Überzeugung, findet es sozusagen zu nicht zusätzlichen Kosten statt. Es sei denn, es passiert was Neues, ich muss eine neue Methodik einführen oder ich werde veranlasst, eine neue Methodik einzuführen oder ich möchte mir das Leben leicht machen, indem ich zum Beispiel externe Beratung einbeziehe, weil das oftmals bei der Effektuierung dieser Prozesse nützlich ist. Dann sind es aber relativ marginale Kosten, also marginal in Relation zu dem, was ich damit erzeugen kann. Wenn ich natürlich in einer Situation drin stecke, wo das ein völlig neues Thema ist und ich möchte, was durchaus auch in der Wirtschaft passiert, aus der Erkenntnis heraus, dass das plötzlich ein Thema ist, massiv in sowas einsteigen, dann muss ich sicherlich, um Aufholprozesse zustande zu bekommen, ein gewisses Investitionsvolumen einsetzen. Das heißt, ich muss auch hier im Regelfall in der Frühphase mit Beratung operieren. Ich muss Methodenkompetenz mir erwerben. Das sind alles Transferprozesse, Einkaufprozesse, wenn Sie so wollen, Lernprozesse, für die Sie einen besonderen Aufwand machen müssen. Also so mal vereinfacht gesagt, wenn jemand ohnehin eine Kultur des Lernens und Wissenserwerbs schon eingeführt hat, dann behaupte ich mal, ist das Einführen von Wissensmanagementmaßnahmen ein Delta, was sowieso stattfindet und was ich glaube nicht besonderen Aufwand macht. Wenn ich aber zu lange warte und dann plötzlich rein muss, weil der Markt mich zwingt oder weil ein Hype entsteht oder was auch immer der Anlass ist, dann habe ich sicherlich ein Delta, was wesentlich größer ist, wo ich dann massive Investitionen tätigen muss.
Sie haben eben gerade das Stichwort Lernen gegeben. Man geht ja davon aus, dass es prinzipiell keine Grenzen für das persönliche Lernen gibt. Jedem Arbeitgeber wird heute gesagt, dass er sich ständig weiter und fortzubilden hat, um eben attraktiv für den Arbeitsmarkt zu bleiben. Gibt es denn Grenzen für Wissensmanagement und welche wären das?
Ich glaube, die Grenzen des Wissensmanagements liegen eigentlich dort, wo die Grenzen des Fortschritts generell liegen. Das heißt, mit anderen Worten, Wissensmanagement ist jetzt mal etwas, was neu entstanden ist und wo ich ja auch schon gesagt habe, dass Wissensmanagement sich ausgleitet mit neuen Methoden, neuen Paradigmen, also mit neuen, sage ich mal, Managementverfahren. Simple Dinge wie zum Beispiel, wie findet Wissensaustausch in Unternehmen statt? Gibt es zum Beispiel die Methode des Wissenscafés, um ein Beispiel zu nennen, wo man also bewusst organisiert, dass die Leute in einer bestimmten Form sich über Themen unterhalten und eine bestimmte Durchmischung stattfinden soll. Das sind neue Methoden, neue Verfahren, die, wenn Sie so wollen, indem sie eingeführt werden, natürlich möglichst schnell aufgegriffen und umgesetzt werden. In dem Sinne ist die Grenze sozusagen des Wissensmanagements immer das, was an Neuem passiert, wo ich sagen kann, das zu erwerben, das setzt mir die Grenze, aber das geht ja immer weiter. Das heißt, es gibt eigentlich in dem Sinne, im Sinne des Fortschreitens des Themas, gibt es in Anführungszeichen keine Grenze. Das ist
eine fließende Grenze sozusagen.
Eine fließende Grenze in dem Sinne. Was jetzt die Fort- und Weiterbildung angeht, meine persönliche Bemerkung dazu, wir haben das bis dato eigentlich viel zu stark, wie soll man sagen, formalisiert im Sinne eines betrieblichen Fortbildungswesens. Ich bin ziemlich sicher, dass in der Wissensgesellschaft, in den Wissensunternehmen, dieses eigentlich ein permanenter Prozess ist. Also man weiß das heute auch schon in der Lerntheorie, dass man zum Beispiel durch den Mix verschiedener Lernformen Lernfortschritte erzielt. Meine These geht dahingehend sogar, dass also das Verweben von Lernen und Arbeiten so intensiv sein wird, dass die Unterscheidung, die heute noch relativ klar ist, weil ich dafür auch separate Budgets habe, immer mehr schwinden wird. Das heißt, Lernen und Arbeiten werden als integrale Prozesse permanent gleichzeitig stattfinden.
Welchen Stellenwert räumen Sie dem sogenannten stillen Wissen ein, wie Erfahrung, Gespür oder Kreativität?
Das ist auch eine spannende Frage, und zwar aus dem simplen Grund, weil eigentlich das, was wir eben unter Stichwort Fortschritt diskutiert haben, genau durch dieses stille Wissen eigentlich markiert wird. Das heißt im Klartext, wir wissen alle, dass man sagt, 50% plus minus der Fähigkeiten von Mitarbeitern in Unternehmen genau in diesem Bereich liegt. Also in diesem sogenannten Tazitenwissen oder in dem, wie Sie es ausdrücken, stillen Wissen. Und in der Tat ist das ganze Wissensmanagement, die ganze Wissenssoziologie zurzeit darauf ausgerichtet, in diesem Bereich mehr zu analysieren, herauszufinden vielleicht, ob das, was bisher still ist, vielleicht explizit und laut gemacht werden kann. Und das wird auch ein unendlicher Prozess sein. Ja, wir sind ja momentan in dieser Wissensgesellschaft dabei, ständig auszuheben, welche Fähigkeiten in Menschen wie erkannt, wie herausgeschält und wie vielleicht auch für das Unternehmen nützlich gemacht werden können. Und wenn Sie mich so dann fragen, dann sage ich einfach mal, dass dieses stille Wissen eine Quelle ist für einen ständigen, für die ständige, den ständigen Antrieb dieses Prozesses. Ja. Mal ganz simplifiziert ausgedrückt. Sie haben, also weswegen ich zum Beispiel auch glaube, dass Kunst oder künstlerische Tätigkeiten ganz maßgeblich einen Einfluss haben auf den Innovationsfortschritt, indem die Kunst auf ihre Art Dinge nonverbal häufig artikuliert, wo sie ein Gespür gibt, dass da etwas Neues passiert. Ja, auch im Sinne der Kunstperioden, wenn Sie anschauen, wie zum Beispiel die Konkrete, in die immer abstraktere Kunst wandert und wie Dinge, Bilder uns anregen. Ja. bitte nur als partikulares Beispiel, es gibt viele solche Elemente. Und dieser Prozess der Anregung führt ja dazu, dass wiederum in Diskussionen des Erfindens, des Vortreibens, ob das jetzt Unternehmen sind, die sie neu erfinden und fortentwickeln, oder ob das Produkte sind etc., ihre Anregungen eigentlich ursprünglich aus diesen Bereichen kommen, auch wenn viele, die vielleicht eher technokratisch oder ingenieurmäßig denken, das gar nicht unbedingt so wahrhaben wollen. Also im Klartext, tacites Wissen, stilles Wissen ist, wenn Sie so wollen, der Treibstoff, der Verborgene, der den Rest des Prozesses ständig in Bewegung hält.
Spielt das Kommunikationsmittel für den Wissentransfer eine Rolle? Also ist das persönliche Telefonat, dem E-Mail oder die Besprechung, dem Forum mitunter vorzuziehen?
Also meine These ist, dass ohne das geht es schon gar nicht mehr. Also dass wir sozusagen über Internet oder Groupware, Software oder wie auch immer diese technischen Mittel nutzen werden. Das hat ja auch einen sehr stark produktivitätsfördernden und verstärkenden Charakter. Allerdings wissen wir alle, dass die persönliche Kommunikation ja nicht nur deswegen stattfindet, weil wir in einem verbalen Austausch, wie wir jetzt zum Beispiel über Sprache kommunizieren, wichtig ist, sondern es gibt sehr viel mehr in der interpersonalen, intermenschlichen Kommunikation. Es gibt ja Leute, die vertreten die Theorie, dass ca. 50% der Kommunikation nonverbal stattfindet.
Über Körpersprache.
Körpersprache, Gestik, die sogenannte Chemie, die zwischen Menschen stattfindet. Auch hier wird es so sein, dass ich glaube, dass die Arbeitsstrukturen sich verändern werden. Natürlich werden wir in der Sachkommunikation sehr intensiv über diese neuen Medien kommunizieren. Wir werden auch große Distanzen überbrücken. Wir werden auch manche Reise vermeiden, indem wir das Internet benutzen oder Telekonferencing über das Internet, wenn es kostenlos heutzutage sozusagen schon organisieren können. Dass wir aber durchaus Phasen benötigen, wo wir uns zusammenfinden, auch über große Distanzen, Meetings machen, Konferenzen machen, was ja, muss man sehr anschaulich zu sagen, wir haben, also über das papierlose Büro gesprochen haben, unterstellt, dass wir kein Papier mehr verbrauchen werden. Es ist noch nie so viel Papier verbraucht worden, also gedruckt worden, wie in diesem papierlosen Büro. Und meine These ist, je mehr wir in die Wissensgesellschaft eintauchen, umso mehr werden wir die Notwendigkeit feststellen, dass wir interpersonal kommunizieren müssen, das heißt zusammensitzen müssen. Die Form dieser persönlichen Kommunikation wird sich vermutlich auch sehr stark verändern. Wir werden nicht mehr am Schreibtisch sitzen oder in irgendwelchen Großraumbüros, sondern wir werden wahrscheinlich eher in den Cafés, in den Restaurants, in irgendwelchen anderen Situationen, die günstig sind, um diese Kommunikation zu fördern, uns wiederfinden. Sodass wir vielleicht in einer Welt leben werden, wo wir permanent die Kompartimente, also die Räume, in denen wir arbeiten, je nach Funktion, die wir jetzt gerade benötigen, verändern werden. Aber in Summe, um das jetzt klar zu
beantworten. Also die Atmosphäre spielt eine große Rolle.
Atmosphäre spielt eine große Rolle und die persönliche Begegnung spielt eine große Rolle. Und das schließt ja auch an die erste Frage Richtung Netzwerke. Ohne Netzwerke funktionieren nur in der interpersonalen Kommunikation.
Wir leben ja im Zeitalter der Wissensgesellschaft. Wie viel wirtschaftliches Potenzial liegt Ihrer Ansicht nach zurzeit noch brach, weil eben Wissensmanagement nicht oder nicht ausreichend betrieben wird?
Es gibt zwei, auch da gibt es wieder viele Antworten, aber es gibt zwei wesentliche Antworten. Das eine ist natürlich, Sie können sagen, ich schaue mir die Unternehmen an, wie sie aufgestellt sind zurzeit und frage mich jetzt, wie kann ich durch Wissensmanagement sozusagen noch mehr Potenzial schöpfen. Ich glaube, die vorhergegangene Diskussion war sehr stark in diesem Bild, dass wir gesagt haben, wir haben bestehende Unternehmen, jetzt fragen wir uns, wie diese Unternehmen produktiver sein können. Und da habe ich ja auch gesagt, es gibt die Feststellung, dass einmal wertstellungstechnisch betrachtet, die Unternehmen wahrscheinlich wesentlich mehr wert sind, als wir heute in den Büchern finden, weil sie einfach mehr haben, nämlich Wissen und Fähigkeiten von Mitarbeitern. Zum Zweiten habe ich auch eben ausgeführt, dass Wissensmanagement durchaus mehr erzeugt an Vorteilen, an Ende des Tages sogar Profitabilität. Also insoweit glaube ich, dass wir schon mal im Bestand argumentiert sehr viel an noch an Potenzialen haben. Die andere Frage, die da drin steckt, ist natürlich, verändert sich die Wirtschaft auf völlig neue Bereiche? Also sprich, werden wir neue, neue Produkte vorfinden? Und da gibt es ja einen Globaltrend, zumindest der für unsere Region Europa sehr stark gilt, dass die massive Güterproduktion, ich rede jetzt mal wirklich von Mengen, wo Tonnagen sozusagen an Stahl oder Mengen von Automobilen etc. produziert wird, im Globaltrend abwandern. In Richtung entweder näherer Osten, das heißt Osteuropa, respektive nach Fernost. Ja. Und wir hier natürlich mit der Situation konfrontiert sind, ja, was entsteht bei uns sozusagen nachwachsend an neuen Wirtschaftszweigen. Und es gibt Statistiken, die europaweit belegen, dass die Erneuerung der Wirtschaft hierzulande oder sagen wir es mal so in den hochentwickelten westeuropäischen Ländern hauptsächlich im Dienstleistungsbereich stattfinden wird. Services, Dienstleistungen sind ein typisches Merkmal für eine, wenn Sie so wollen, Dematerialisierung der Wirtschaft. Und damit sind wir natürlich genau bei dem Punkt, wo dann Wissensmanagement interessant wird. Denn je mehr Dienste entstehen, umso mehr stellt sich natürlich die Frage, was für eine Qualität haben diese Dienste. Und diese Dienste, man spricht von wissensbasierten Dienstleistungen. Das sind Ingenieursdienstleistungen, Designdienstleistungen, das sind wissenschaftliche Forschungsdienstleistungen etc. Und Sie stellen fest, im Globaltrend, also wir haben eben über den fünften Zyklus des Kondratjew gesprochen, dass also die Tertiarisierung, Quartiarisierung der Wirtschaft, das heißt also die Dematerialisierung, immer mehr Verlagerung in diese personalen, also menschenbedingten Dienstleistungen hinein stattfinden. Selbst in der, sagen wir mal, in harten Bereichen wie Informatik, Informationstechnologie stellen Sie solche Phänomene in ganz massivem Umfang fest. So, das heißt mit anderen Worten, es entsteht eine neue Wirtschaft und die können Sie, wenn Sie wollen, als Wissenswirtschaft bezeichnen. Es gibt natürlich dafür andere Begriffe heutzutage, also ob Sie jetzt dann sagen Softwarehäuser, Softwareindustrie oder ob Sie von Kreativitätshäusern wie Werbeagenturen etc. sprechen, die haben natürlich alle ihre spezifischen Bezeichnungen, aber im Gesamten ist das alles eine Form von Wirtschaft, die dienstleistungsorientiert ist und hierzulande sehr intensiv wissensorientierte Dienstleistungen sind. Und da wird sich das Feld der Zukunft abspielen. Das heißt mit anderen Worten, wenn Sie von Brachliegenden sprechen, dann geht es nicht nur Brachliegen, das in den Unternehmen zu fördern, sondern es geht wirklich eine Transformation durch neue Wirtschaftsbereiche rein.
Darf Wissen eigentlich als Machtinstrument benutzt werden im Interesse eines effektiven Wissensmanagements?
Also ich sag mal, das ist die Frage, das ist schon witzig, Sie kennen den von Francis Bacon, den Ausspruch, Wissen ist Macht, das haben Sie ja wahrscheinlich als Slogan zugrunde gelegt. Natürlich ist Wissen immer Macht. Es ist für mich persönlich Macht, weil ich natürlich, wenn ich etwas weiß und etwas mehr weiß als jemand anders, das natürlich auch für mich nutzen kann, im Sinne meiner Karriere oder meines Wettbewerbsvorteil anderen gegenüber, das gilt für Unternehmen genauso. Also in dem Sinne ist instrumentalisiertes Wissen oder ökonomisiertes Wissen immer auch ein Machtinstrument per se. Die Frage, die Sie damit natürlich jetzt verpackt haben, ist, ob das im Sinne eines vielleicht nicht im Wirtschaftsteil, sondern in der gesellschaftlichen Umgebung, in der demokratischen Umgebung etwas ist, was
man... Oder in der Welt eines einzelnen Unternehmens, das sich jetzt dazu entscheidet, Wissensmanagement zu betreiben. Darf in diesem Unternehmen Wissen als Machtinstrument benutzt werden?
Das ist eine...
Oder kann es sich überhaupt vermeiden?
Wenn Sie genau hinschauen, dann werden Sie feststellen, wenn diese machtpolitische Seite überhand nimmt, ja, und die Unternehmen sich sozusagen in ihrer von oben geführten Kultur so hinstellen, dass sie sozusagen in der Vertikalität, also in der Hierarchie versuchen, Wissensmanagement als Machtinstrument auszuüben, dann reagiert heutzutage bei den Möglichkeiten, die wir haben, die Mitarbeiterschaft unmittelbar, indem sie ihre eigenen virtuellen, wie auch immer gearteten, eigenen Strukturen aufbaut. Es gibt ja heute die Situation, dass sie die Realorganisation haben, die im Organigramm wiedergegeben ist, und dann gibt es die eigentliche Organisation, die Mitarbeiter sich selbst gestalten im Wesentlichen, die mit dem Organigramm überhaupt nichts mehr zu tun hat. Es gibt übrigens auch Untersuchungen, die belegen, dass in solchen Kommunikationscharts, wo Sie mal schauen, wer hat wem was zu sagen und wie das passiert, Sie feststellen können, dass bestimmte Personen, die in der Hierarchie gar nicht sehr weit oben sind, plötzlich eine wesentlich bedeutsamere Funktion auf unterer Etage wahrnehmen, weil sie als Katalysatoren des Kommunikationsprozesses auftreten. Heißt, Sie haben in Unternehmen heute schon die Situation, dass Sie eine Real- und möglicherweise sogar mehrere virtuelle Nebenorganisationen gleichzeitig haben. Und dieses Phänomen der Verselbstständigung des Wissensmanagements, wenn Sie so wollen, unter den Mitarbeitern im Selbstorganisationsprozess tritt natürlich umso massiver auf, je stärker sozusagen das Unternehmen den Versuch unternimmt, das von oben runter zu organisieren. Das heißt, die Unternehmensführung ist gut beraten, sozusagen nicht so viel Imposement, also nicht so viel draufzulegen, sondern also in diesem Wechselspiel zwischen Selbstorganisation auf der Mitarbeiterebene und eigenen visionären Führungsvorstellungen, also visionären und konkreten Führungsvorstellungen, einen Konsens herzustellen zwischen der Strategie des Unternehmens und dem, was die Mitarbeiter sozusagen als Selbstverständnis an dieser Stelle entwickeln. Also eine sehr ambivalente Situation. Das heißt, wenn einer ausbricht aus diesem Gefüge und nimmt zu viel Macht für sich in Anspruch, muss er heute damit rechnen, dass die Gegenreaktion nicht lange auf sich warten lässt.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten ein Interview mit Herrn Professor Dr. Günter Koch im Zusammenhang mit dem ersten Nordhessischen Wissensmanagement-Forum. Von dieser Veranstaltung sind auf der Webseite http://www.wissen-nordhessen.net weitere Podcasts erhältlich. Pressegespräch zur Veranstaltung Wissen ist Markt. Regionales Wissensmanagement, eine Strategie für Nordhessen, von Professor Dr. Günter Koch. Kooperative Unternehmensführung von SMA Technology AG. Erfahrungs- und Wissenstransfer durch Kommunikation von SRE Electronic GmbH. Und zu guter Letzt Kraftstoffsysteme aus Kunststoff. Wissen, wie es funktioniert, von TI Automotive GmbH.